Wir haben gerade eben schon auf die AfD geschielt. Nun wollen wir unseren Blick vollends auf sie richten, wenn wir auf deren vergangenen Bundesparteitag schauen. Der hat nämlich am Wochenende in Kalka in Nordrhein-Westfalen stattgefunden und hat als Parteitag aus mehreren Gründen für Schlagzeilen gesorgt. Zum einen, weil der Parteitag jetzt in Zeiten von Corona und damit entgegen aktueller Verordnung in Präsenz stattgefunden hat. Zum anderen, weil schon im Vorfeld klar war, dieser Bundesparteitag hat einiges an Spaltungspotenzial. Denn hier zu beobachten war eine weitere Machtprobe in Richtungsstreit innerhalb der AfD.
Also ich glaube, das war so etwas wie ein Machtkampf auf offener Bühne, der auch sehr erwartbar war, weil es ja seit Monaten in der AfD einen programmatischen, aber auch einen an Personen gebundenen Konflikt um die Frage geht, wer die Deutungshoheit über die Zukunft der Partei hat. Da ist auf der einen Seite das inzwischen auch sehr weit nach rechts mitgegangene Spektrum derer, die sich selbst als liberal-konservativ oder national-konservativ verstehen, das im Wesentlichen repräsentiert wird von Jörg Meuthen und seinem Umfeld im Bundesvorstand der AfD, die in den zurückliegenden Jahren seit dem Abgang von Frauke Petry immer versucht haben, der AfD ein bürgerlich-konservatives Erscheinungsbild zu verpassen beziehungsweise darauf zu pochen, dass die AfD eine bürgerlich-konservative Partei sei, obwohl sie zu keinem Zeitpunkt den Rechtskurs der Partei versucht haben, wirklich etwas Wesentliches entgegenzusetzen. Und da ist auf der anderen Seite der offen völkisch-nationalistische Flügel, der so nicht mehr organisatorisch auftritt, nach wie vor aber existent ist, der seinen Schwerpunkt oder seinen Dreh- und Angelpunkt in den Landesverbänden der AfD in Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber auch in anderen ostdeutschen Landesverbänden, Brandenburg beispielsweise, hat, die eine ganz andere, viel radikalere Akzentsetzung wünschen und die AfD als eine, wie sie es nennen, Bewegungspartei verankern wollen. Und diese Auseinandersetzung, die ist dort sozusagen in einem gewissen Rahmen eskaliert.
Das sagt David Begrich, Mitarbeiter beim Miteinander e.V. in Magdeburg, der immer wieder Analysen über die extreme Rechte in Deutschland veröffentlicht. Zuletzt waren die Wellen innerhalb der AfD hochgeschlagen, als Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen wurde, der zum völkischen Flügel um Björn Höcke zählt. Und Beobachter hatten bereits erwartet, dass in der Diskussion um das Sozialprogramm der AfD die verschiedenen Lager erneut aneinander geraten würden. Die AfD hatte einen Sonderparteitag um das Sozialprogramm schon lange Zeit vorher aufgeschoben, bis zum Parteitag am letzten Wochenende nun. Auch der Soziologe Andreas Kemper hat den Bundesparteitag der AfD beobachtet.
Der Status quo ist quasi beibehalten worden. Das heißt, es gibt weiterhin die Spaltung innerhalb der AfD, die fast 50-50 ist, mit einem leichten Übergewicht beim Meuthen-Lager. Da hat sich quasi noch nichts geändert, auch inhaltlich. Es ist ein Kompromisspapier, was dabei herausgekommen ist. Also auch da haben sich halt die Idealpositionen von beiden Seiten nicht durchgesetzt, sondern es gab einen Kompromiss. Und wie zerstritten das ist, hat sich sehr verbal radikal gezeigt. Aber es ist weiterhin nicht zu einer tatsächlichen Spaltung gekommen.
Es sollte also über ein Sozialprogramm diskutiert werden, wobei eine tatsächliche Spaltung nicht stattgefunden hat. David Begrich fasst zusammen, wie sich die unterschiedlichen Positionen der beiden Lager diesbezüglich darstellen und wie sie in das jetzt beschlossene Sozialprogramm eingeflossen sind.
Das Konzept ist ein Kompromisspapier, in dem im Grunde genommen zwei Aspekte zueinander gebunden werden sollen. Nämlich einerseits eine umlagefinanzierte Fortsetzung der Rente, das mit einem deutlichen Prius auf die Frage der Bevölkerungspolitik oder der Demografiepolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Fragestellung des Abbaus des Sozialstaates und die Öffnung hin zu einer steuerfinanzierten beziehungsweise kapitalgedeckten Fragestellung der Renten- und Sozialpolitik. Und der völkische Flügel optiert unter dem Stichwort Sozialpatriotismus oder sozialer Patriotismus für einen Ansatz, den man eigentlich, wenn man ihn theoretisch zurückführt, auf den Volksgemeinschaftsansatz zurückführen muss, also eine gehegte Marktwirtschaft aufzubauen, die sich von der Politik der Ökonomie der großen Konzerne und dem Globalisierung des Neoliberalismus abgrenzt und so eine Art national gestützte Wirtschafts- und Sozialpolitik favorisiert. Diese Traditionslinie ist eigentlich zurückzuführen auf einen Teil der Programmdebatte der NPD in den 2010er Jahren und die Anti-Kapp-Kampagne der jungen Nationaldemokraten bzw. neonazistischer Kameradschaften, die das sozusagen als eine Art Antikapitalismus von rechts unter diesem Label propagiert haben. Diese beiden Konzeptansätze, also auf der einen Seite ein radikalisierter Neoliberalismus und auf der anderen Seite ein von rechts durchdachter Staatsinterventionismus oder Etatismus, das sind sehr grobschlächtig ausgedrückt die beiden Optionen, die da sozusagen zur Debatte stehen. Und der völkische Flügel sagt, dass es auf der Seite der Nationalkonservativen in der AfD konzeptionell keine großen Unterschiede zu dem gäbe, was FDP und Union an wirtschafts- bzw. sozialpolitischen Konzepten hätten. Deshalb bräuchte es eine AfD, die sich neoliberal verortet, eben nicht als Wahl- und Deutungs- und Politikangebot, sondern man müsste eine eher sozusagen jedenfalls im Koordinatensystem der Sozialpolitik eher nach links orientierte Sozialpolitik machen. Das orientiert sich sehr stark an den Debatten innerhalb des Front National in den zurückliegenden 5 bis 10 Jahren, der ja sozialpolitisch gesehen der Front National sehr weit nach links gerückt ist, jedenfalls in eine linksnationalistische Richtung gerückt ist, wie dies so begriffen wird.
Auf dem Bundesparteitag der AfD betonte auch Jörg Meuthen, dass das jetzt vorgelegte Sozialkonzept ein Kompromiss ist. Einer, bei dem sich tatsächlich keine der beiden ideologischen Strömungen durchsetzen konnte, wie auch Kemper feststellt.
Eigentlich ist das, was da vorgeschlagen wurde, dieses Rentenkonzept, nicht sehr groß abweichend von dem, was im Rahmen der Konzepte ist, die von anderen Parteien, von den älteren Parteien auch schon formuliert wurde. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von der AfD, abgesehen von einigen Positionen, wo dann gefordert wurde, dass zum Beispiel, dass es ein Konto geben soll für Kinder und Jugendliche, wo der Staat einzahlen soll, was dann nur für deutsche Kinder ist. Also da kommt dieses völkische Moment rein. Das Ganze ist sehr stark bezogen auf demografische Aspekte, also auf bevölkerungspolitische Aspekte, was dann vermittelt wird über Familienpolitik, ne, und die Familien sollen gestärkt werden. Und das bildet sich dann in der Rentenpolitik ab. Aber das sind jetzt keine radikalen Entwürfe, also weder halt das Konzept des Höckeflügels noch das extrem neoliberale Konzept von Meuthen konnte sich da durchsetzen. Ne, also es gab einen Kompromiss und damit kann die AfD eigentlich nicht großartig punkten, weil das nicht ein Alleinstellungsmerkmal für die AfD jetzt wäre.
Die Spaltung der AfD wurde am Wochenende dafür aber an einem anderen Punkt sichtbar. In seiner Rede hatte Jörg Meuthen die Diskussion des Rentenkonzepts explizit zurückgestellt, um eine Ansage zu machen. Und in dieser Ansage, in seiner Rede, mahnte er, er forderte Einheit und Disziplin ein und wandte sich gegen Verbalradikalismus und Rückwärtsgewandtheit innerhalb der Partei. Außerdem mahnte er eine kritische Distanz gegenüber der Querdenkenbewegung an und damit ging natürlich im völkischen Flügel die Parteianhänger im Plenum zum Angriff über. Es entspann sich eine hitzige Debatte, die um die 2 Stunden dauerte und obwohl die Völkischen das Plenum dominierten, kam es nicht zum Sturz von Jörg Meuthen.
Es ist im Grunde genommen ein Armdrücken um die Frage, wer hat die Hegemonie in der Partei. Man muss sich einfach vor Augen führen, dass die Mehrheitsverhältnisse nicht so übersichtlich sind, wie das vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler der AfD, aber auch die Mehrzahl der Mitglieder sitzt in den westdeutschen Landesverbänden, die sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Da gibt es den Hamburger Landesverband, der sich selbst als liberal-konservativ oder national-konservativ versteht. Dann gibt es aber auch Landesverbände, die inzwischen sozusagen unter der Ägide der Völkischen stehen, wie das in Teilen des Landesverbandes in Niedersachsen der Fall ist oder in anderen auch. Oder es gibt auch in den Westbundesländern bekannte Protagonisten der völkischen Gruppierung innerhalb der AfD wie Manditsch. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse sind nicht so ganz klar und deshalb ist es ein Machtkampf, ist es ein Hegemoniekampf um die Frage, wer die Zukunft der AfD bestimmt. Und Jörg Meuthen hat zu unterschiedlichen Zeiten immer mal wieder so etwas wie eine Spaltung oder Trennung ins Spiel gebracht. Ich glaube vor allem deshalb, weil er natürlich eine bestimmte Wählerklientel in Baden-Württemberg und darüber hinaus in anderen Teilen Westdeutschlands im Blick hat. Und das sind Beamtinnen und Beamte. Und diese Menschen sind qua Eid an die Verfassung gebunden und können nicht in einer Partei Mitglied sein und schon gar nicht Funktions- und Mandatsträger sein, die potenziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das funktioniert nicht. Und das ist das Damoklesschwert, das über der AfD sozusagen schwebt. Und das ist das, was Meuthen gerne vermeiden möchte. Während es den sehr viel radikaler auftretenden ostdeutschen Landesverbänden relativ schnurz ist, was mit dem Verfassungsschutz ist, weil sie eben diese Zielgruppe der Beamten und dieser bürgerlichen Mittelschicht nicht in erster Linie haben, sondern sie sich an andere Wählerinnen und Wählermilieus wenden. Damit natürlich auch Erfolg haben. Also das muss man auch sehen.
Am Sonntag wurde dann ein Antrag von Dubravko Mandic diskutiert, der dem Höcke-Flügel zugerechnet wird. Und der Antrag, Jörg Meuthen für sein spalterisches Verhalten in der Öffentlichkeit abzumahnen, der wurde jedoch abgelehnt.
Also auch da ist es beim Status quo geblieben. Also das heißt, er hat ja wirklich ausgeteilt. Ja, und obwohl er so ausgeteilt hat, ist er eben nicht abgemahnt worden. Das heißt, er hat eine Mehrheit hinter sich, wenngleich diese Mehrheit auch sehr knapp ist. So, und in seinem eigenen Landesverband hingegen in Baden-Württemberg konnte er sich gegen Weidel nicht durchsetzen. Ja, da hat er sich zurückgezogen. Vor ein paar Wochen hat er sich zurückgezogen ins Europaparlament quasi und hat darauf verzichtet, gegen Weidel da anzutreten in Baden-Württemberg. Das heißt, es geht letztlich auch gar nicht um die Personalie Meuthen, sondern es geht letztlich um einen grundlegenden Konflikt zwischen verschiedenen Strömungen, wofür dann Meuthen quasi nur eine Figur ist. Und da muss man auch nochmal unterscheiden, den Konflikt zwischen den strategischen Ausrichtungen der AfD und den ideologischen Ausrichtungen. Bei der Ideologie hat es jetzt einen Kompromiss gegeben, ja, da hatte ich ja gerade gesagt, also weder die Faschisten haben sich da mit ihrem völkischen Konzept komplett durchsetzen können, noch die extrem Neoliberalen konnten sich durchsetzen. Und bei der strategischen Ausrichtung geht es eben darum, tritt man gemäßigt auf mit der Option, irgendwann zusammen mit einer Merz-CDU vielleicht doch noch an der Regierung beteiligt zu werden. Oder tritt man eben systemoppositionell auf und sagt, wir wollen quasi den Umsturz und wollen damit Leute gewinnen und können deswegen und müssen deswegen auch in der Wortwahl radikaler auftreten.
Auch in den Nachwahlen zum Bundesvorstand konnte Jörg Meuthen seine Macht ausbauen. Drei Posten wurden mit AfD-Politikern neu gesetzt, die eher dem radikalen neoliberalen Flügel zugerechnet werden. Jörg Meuthen führt also nun eine gespaltene Partei. Gegenüber seinen Gegnern konnte er sich bisher zumindest behaupten. Auch die sollte er allerdings nicht unterschätzen.
Formal gesehen haben sie eher verloren, weil jetzt das Machtverhältnis sich noch mehr verschoben hat im Bundesvorstand gegen den Höcke-Flügel. Also Kalbitz wurde ja ersetzt durch Frau Kotar und die gehörte eben dem Meuthen-Lager an. Das heißt, rein formal haben sie im Bundesvorstand den Kürzeren gezogen. Aber wenn man sich die Partei insgesamt anschaut, dann sieht man, dass der Höcke-Flügel nach und nach stärker wird. Und zwar ist der Konflikt ja schon, der besteht ja, also die AfD wurde ja 2013 gegründet. Und 2014 fing der Konflikt an. Und Anfang 2015 wurde der Flügel gegründet. Das heißt, die AfD-Geschichte ist die Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Flügel. Und der Flügel ist immer stärker geworden. Und das, denke ich, wird auch weiterhin passieren. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann tatsächlich auch der Flügel die Mehrheit hat. Wann das passiert, habe ich keine Ahnung, aber es sieht nicht so aus, als würde halt der Flügel abgespalten werden. Das war ja eine Forderung, mit der Meuthen vor ein paar Monaten dann auch in die Öffentlichkeit ging, wo er gesagt hat, es wäre gar nicht schlecht, wenn der Flügel einfach eine eigene Partei macht. So, also danach sieht es überhaupt nicht aus. In Niedersachsen zum Beispiel haben die Partei quasi übernommen.
Das Abspalten des Höcke-Flügels konnte Meuthen also nicht erwirken. Und so war der Bundesparteitag am vergangenen Wochenende zwar eine Machtprobe innerhalb der AfD, die ist aber weiterhin vorerst unentschieden ausgegangen. Es stellt sich also die Frage, welche Entwicklungsszenarien weiterhin zu erwarten sind. Und diese Frage, die stellt sich auch Andreas Kemper.
Das sind dann die Wahlen, würde ich sagen. Also das stehen ein paar Wahlen an. Ich glaube, Baden-Württemberg wird auch gewählt im nächsten Jahr, auf jeden Fall die Bundestagswahl. Und wenn dort die AfD auf einstellige Ergebnisse kommt, was ich momentan nicht für ausgeschlossen halte, dass halt bei der nächsten Bundestagswahl im, ich glaube, September ist jetzt angesetzt, wenn da die AfD auf, was weiß ich, nur 9,8% kommen würde, die hätten dann aber gleichzeitig im Osten und bei Höcke und in Brandenburg, also bei den Flügelländern Sachsen-Anhalt, hätten die dann weit über 20%. Ja, also dann kann es sein, dass da dann der Meutenflügel in Erklärungsnot gerät und oder auch in Baden-Württemberg, ne, es ist ja quasi, da kommt der Meuthen her. Wenn da die AfD ihr Ergebnis von der letzten Landtagswahl nicht bekommt, sondern weit runterfällt, ne, also das würde dann den Flügel wiederum stärken. So. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, die nicht voraussehbar sind. Also ich meine, auch mit Corona hat ja niemand gerechnet vor 2 Jahren, ne? Und Corona hat ja einen sehr großen Einfluss. Also solche Einflussfaktoren sind natürlich immer auch da, die man nicht voraussehen kann, die dann auch wiederum zu bestimmten Änderungen führen könnten. Aber wenn sowas nicht passiert, würde ich sagen, die Zeit arbeitet eigentlich für den Flügel, dass der nach und nach Landgut macht und nicht nur dann im Osten stark verankert ist, sondern nach und nach auch immer stärker im Westen verankert ist. Aber das dauert, das ist eher so ein Dampfer als ein Prozess.
So viel also zum Rückblick des Bundesparteitags der AfD, der am letzten Wochenende ja in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hatte. Wir haben dazu eben auch nochmal Beobachtungen und Prognosen sowohl von David Begrich vom Miteinander e.V. als auch gerade von Andreas Kemper gehört. Demnach bleibe es ein Machtkampf der AfD, der in die Verlängerung geht